Krishnaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pacharine Nivesesha Shunyavari Bhaskatyari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Nanda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Hare Krishna. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Seminars. Der Pfad des Fortschritts durch die Erscheinungsweisen der Natur hin zum transzendentalen Leben. Wir hatten im ersten Teil unseres Seminars über die Wirkungsweise der Erscheinungsweisen der Natur gesprochen. Wir hatten darüber gesprochen, wie sie nicht nur uns, unsere Wahrnehmung, sondern auch alles um uns herum beeinflussen. Und wir hatten am Ende von der Notwendigkeit gesprochen, durch das Annehmen von Tätigkeiten, die die Tugend vergrößern, Eigenschaften zu entwickeln, die es uns ermöglichen, im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Im sechsten, wir hatten dann aus dem siebten Kanto über die Eigenschaften gesprochen, die Krishna selber beschreibt als die Eigenschaften, die jeder Mensch erlangen soll. Ich darf diese Eigenschaften, weil sie einfach so schön sind und so erstrebenswert erscheinen, noch einmal vorlesen, sodass wir den Einstieg haben in unsere sehr kritische Auseinandersetzung mit der Möglichkeit. Ist das überhaupt möglich? Wir lesen aus dem siebten Kanto, 11. Kapitel, Text Nummer 12. Ich möchte aber kurz noch, bevor ich beginne, den Devotees mitteilen, wir verändern das Abendprogramm ein wenig. Ihr habt schon gesehen, es ist ein bisschen, es muss sich noch einspielen mit den Zeiten auf unserem Seminar. Es dauert manchmal länger und ich bin nicht der Meinung, dass man sofort nach einem Seminar wie zum Beispiel dem Ayurveda-Seminar eben sofort mit etwas Neuem beginnen sollen, weil denn die Aufmerksamkeitsspanne doch in irgendeiner Weise überfordert ist. So werden wir also heute dieses Seminar machen und die Artik, die wird gemacht werden hinter dem Vorhang. Vielleicht, Lokabandhu, kannst du das den Pujaris mitteilen oder auch bei geöffneten Vorhang, aber wir werden einfach weitermachen und die Dias dann zeigen. Und den Abschluss wird eine sehr leicht verdauliche Seminar bilden, eine Empfehlung von Padmanabha Prabhu. Astrada Prabhu wird Vorlesungen halten, aber nicht dieses Sram Lila machen, das wird Padmanabha machen, die neuesten Informationen. Jedenfalls nach. Also wir haben Zeit und brauchen nicht in das Gefühl zu kommen, jetzt ist müssen wir unruhig sein, dass wir ja alles schaffen bis 7 Uhr. Da kommt jetzt schon die Leinwand. Du machst ja einen dramatischen Eintritt hier. Man kann das ja nachher in ruhiger Art und Weise aufbauen. Also folgende allgemeine, jetzt bitte Attention, folgende allgemeinen Prinzipien sollten von allen Menschen befolgt werden. Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Buße, zweimal am Tage baden, Duldsamkeit, die Fähigkeit zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, Beherrschung des Geistes und der Sinne, Gewaltlosigkeit, Zölibat, Mildtätigkeit, Lesen der Schriften, Einfachheit, Zufriedenheit, heiligen Menschen dienen, nach und nach von unnötigen Tätigkeiten Abstand nehmen, die Sinnlosigkeit überflüssiger Tätigkeiten der menschlichen Gesellschaft einsehen, schweigsam und ernst bleiben, unnötiges Gerede vermeiden, nachdenken, ob man der Körper oder die Seele ist, Essen gleichmäßig an alle Lebewesen verteilen, jede Seele als einen Teil des höchsten Herrn sehen, über die Taten und Lehren des höchsten Herrn, der die Zuflucht der heiligen Menschen ist, hören, über diese Taten und Lehren sprechen, sich immer an sie erinnern, versuchen, Dienst darzubringen, Verehrung ausführen, Ehrbietung darbringen, ein Diener und Freund werden und sich selbst ganz hingeben. O König Yudhishthira, diese 30 Eigenschaften muss man in der menschlichen Lebensform entwickeln. Einfach dadurch, dass man sich diese Qualifikation aneignet, kann man die höchste Persönlichkeit Gottes zufriedenstellen. So, die Frage, die sich stellt, wenn man von solchen oder auch anderen Eigenschaften hört, ist, ob es überhaupt möglich ist, jemals dem Zugriff der drei Erscheinungsweisen der Natur auf bleibende Weise zu entkommen. Sagt nicht Krishna in der Bhagavad Gita, es ist sehr schwierig, den Erscheinungsweisen der Natur, die Erscheinungsweisen der Natur zu überwinden. Sehen wir nicht um die Welt hinweg immer wieder Beispiele dafür, wie Menschen zum Beispiel in der Erscheinungsweise der Leidenschaft behaupten, bestimmte Ölquellen gehören ihnen, oder ein Landstrich gehört ihnen, und dann Krieg anfangen gegen andere, die ihnen das Recht streitig machen? Sehen wir nicht Menschen hoffnungslos gefesselt an ihre Gewohnheiten? Dies ist eine alte Frage, nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Theologie. Inwieweit ist möglich, ist ein Wechsel überhaupt möglich? Ich möchte diese Frage mit einer interessanten Geschichte von Mark Twain einleiten. Einige kennen sie schon, aber sie hört nicht auf, die Faszination zu erwecken, auch wenn sie bekannt ist. Mark Twain beschreibt in einem Buch Notizen vom Planeten Erde folgende Geschichte. Ein Mann kam zu einem Heiligen und fragte ihn, was soll ich tun? Ich bin solch ein Schurke. Und der Heilige antwortete ihm, werde wie dein himmlischer, wie dein Vater im Himmel, der himmlische Vater im Himmel, oder so, so ein christlicher Schlucker. Daraufhin ging der Mann nach Hause, injizierte in seine Frau ein tödliches Gift, er schlug der Frau das Rückgrat in zwei, ist ein sehr qualvoller Tod, den man erleidet, injizierte in den Sohn ein tödliches Gift, brachte den anderen um, schickte seine Tochter, also zwang sie, in ein Hurenhaus zu gehen, wo sie sich eine tödliche Geschlechtskrankheit zuzog und dann starb. Daraufhin kehrte der Mann zurück zu dem Heiligen und sagte, mein lieber Heiliger, du hast mir zwar gesagt, ich solle werden wie der himmlische Vater, aber es ist nicht geglückt, und hat ihm erzählt, was er gerade wieder getan hatte. Und der Heilige, so heißt es in dieser Geschichte, war zu frustriert oder zu abgeschreckt, um zu antworten. Die Frage ist also noch jetzt mit einer dramatischen Geschichte noch untermauert, ist es möglich für einen Menschen, sich zu ändern und aus den Zwängen der drei Erscheinungsweisen, Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit ganz prominent herauszukommen? Und die Antwort ist ja. Das Lebewesen hat einen freien Willen. Und diesen freien Willen kann es gebrauchen für Krishna oder missbrauchen. Wenn das Lebewesen in der spirituellen Welt ans Rand der spirituellen Existenz kommt, so erfährt es nicht mehr den Einfluss der Hladini Shakti, der ewig freudenspendenden Energie, die das Lebewesen im liebevollen Austausch mit Gott erfährt. Und dort reflektiert es dann über seine Freiheit, die es einsetzen kann, um sich Krishna ganz und gar hinzugeben, oder die es einsetzen kann, um selber zu genießen. Also in diesem Bereich, so beschreibt Srila Bhaktivinoda Thakur in seinem Jaiva Dharma, ist das Lebewesen sozusagen nicht überwältigt von der Chit-Shakti, der inneren spirituellen Energie des Herrn, und auch nicht von der freudenspendenden Kraft. Es muss sich selber entscheiden für Krishna. Und manche Lebewesen können oder benutzen diese Entscheidung, die sie dann haben, um zu versuchen, nach eigenen Vorstellungen glücklich zu werden in dieser Welt. Und von da an setzt das kosmische Szenario an, das Lebewesen, was unabhängig, das gehört zu dieser göttlichen, diesem göttlichen Lila hinzu, was unabhängig sich gegen, sagen wir mal nicht primär so direkt gegen Krishna entscheidet, aber was unabhängig von Krishna genießen will, kommt in die materielle Welt und entwickelt dort verschiedene Identifikationen und kommt dann stärker und stärker in den Bereich von den falschen Ego hinein, bis es sich schließlich völlig gebunden von der materialistischen Auffassung des Lebens mit einem Körper identifiziert und nichts von seinem spirituellen Leben mehr weiß. So, aber trotzdem ist immer noch diese göttliche Fähigkeit in ihm vorhanden, nämlich unabhängig zu sein und frei zu sein. Das ganze menschliche Drama ist ein Versuch, diese Unabhängigkeit und Freiheit auszudrücken in der materiellen Welt. Wir hatten gestern eine Fernsehsendung und wir hatten dort ein Interview und es ging dort über die 60er Jahre, Apo-Bewegung und Hippie-Bewegung, und ich fragte dann Mahadev, mir scheint, dass die Bemühung der 60er Jahre und die Bemühung des Menschen schlechthin immer wieder darin bestand, Autoritäten umzuwerfen, Zaren umzuwerfen, Regierungsformen umzuwerfen, um unabhängig und frei, dem Drang der Unabhängigkeit und Freiheit etwas also den auszuleben. Und er sagte dann, ja, so war das jedenfalls in den 60er Jahren, die jungen Leute konnten sich nicht mehr mit dem Establishment identifizieren und stellten dann einen scherzhaften Kandidaten ein, Pegasius hieß er, wurde eingeführt in die Wahl um den amerikanischen Präsidenten, das war zur Zeit des Vietnamkrieges, und er erhielt viele Stimmen, es war ein Schwein. Sie wollten nicht mehr politisch sein, die Leute. So, hier sehen wir diese Freiheit und diese Unabhängigkeit. Ich habe ein extremes Beispiel gebraucht, ist immer wieder da in dem Lebewesen. Das Lebewesen versucht immer wieder diesen Neigungen Folge zu leisten und sie in irgendeiner Form auszuleben. So, Krishna hat uns diese Fähigkeit gegeben. Und wir müssen, und besonders in der menschlichen Form des Lebens, ist dieser Drang zur Freiheit sehr da, sehr groß da. Wenn wir jetzt das, was vorhin gesagt wurde, verstehen, wissen wir, dass wir diese Freiheit erst dann ausleben können, wenn wir frei sind von dem Einfluss der niederen Erscheinungsweisen. Ich möchte euch eine Frage stellen. In den ehemals kommunistischen Ländern gibt es jetzt eine sogenannte politische Freiheit. Hat jedoch ein Heroinsüchtiger in diesen politischen Ländern Freiheit? Ist er frei? Er kann jetzt Kohl wählen. Braucht nicht mehr den Stasi zu wählen. Also Stasi musste man auch nicht wählen, aber das alte System zu wählen. Ist er jetzt frei? Ist heroinsüchtig. Wie würdest du das beschreiben? Look, aber du kannst dich vielleicht mit die als Sekretär die Body, der oft im Osten war. Ist er frei? Warum denn? Er kann doch jeden wählen, jetzt kann er sich auch Drogen kaufen. Auf dem Markt. Nicht so verfolgt. Nicht mehr so hart. Ich finde das ganz gut. Kann Videos einkaufen. Spiegel lesen. Kann er. Zum Aldi einkaufen gehen da. Am besten. In diesem Beispiel ist es euch einfach gemacht. Er ist nicht frei, weil er heroinsüchtig ist. Er muss Einbrüche verüben, aus Geld stehlen. Er muss dann das kaufen. Wir wohnen in einer sehr interessanten Nachbarschaft in Kreuzberg. Bitte kommt uns besuchen. Es ist das interessanteste ethnische Feld in Deutschland. Da sind hin und wieder auch mal solche Leute, die, also sehr oft sind die Autoscheiben eingebrochen. Auch von unseren Autos. Wir haben schon nichts drin. Die Autos sind versichert. Das macht nichts. Die suchen da etwas. Die sind nicht frei. Die müssen unter dem Einfluss dieser Sache, dieser Neigung handeln. So ist es auch mit jemandem, der noch unter den niederen Erscheinungsweisen steht. So, wie kann man frei werden? Die Neigung der Freiheit ist da. Die Fähigkeit der Freiheit ist da. Man muss jedoch Wissen haben, sodass man wirklich auch den Einfluss der materiellen Natur hinter sich lassen kann. Das ist wichtig, das ist, worauf es drauf ankommt. Hier möchte ich jetzt in dem zweiten Teil sprechen über den Pfad der Freiheit. Ich möchte zunächst einmal sagen, dass Krishna uns diese Möglichkeit gegeben hat, Freiheit vom materiellen Dasein zu geben. Alles ist uns geraubt, wenn wir in die materielle Welt treten. Uns ist unsere spirituelle, unsere Ewigkeit geraubt. Stattdessen erfahren wir Geburt und Tod. Und uns ist unsere wesensgemäße Glückseligkeit, die wir im Austausch mit Krishna haben, geraubt. Stattdessen erfahren wir Sukha und Dukkha, die Abwechslung von Glück und Leid. Doch unsere Freiheit haben wir. Und Krishna wartet darauf, wie wir sie einsetzen. Im einem Kapitel der Bhagavad Gita, dem 14. Kapitel, heißt es am Ende: Mangchayo vyabhicharina bhakti yogena sevate sagunan samatit yaitan brahma bujaya kalpate. Wer sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und dabei nicht zu Fall kommt, transzendiert sofort den Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Das liegt daran, dass Krishna in die Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes seine Chit-Shakti gelegt hat und seine Hladini-Shakti gegeben hat. Mit anderen Worten, jemand, der diese Aktivitäten des hingebungsvollen Dienstes kontaktiert, diese spirituellen Aktivitäten kontaktiert, wird sofort wieder Kontakt aufnehmen mit der spirituellen Energie. Die spirituelle Kraft sozusagen ist in der materiellen Welt erreichbar durch die Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes. Diese Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes wirken sogar auf eine Art und Weise, die man als Agyata Sukriti bezeichnet. Das heißt, auch ohne das direkte Wissen zu haben, wie sie wirken, wirken sie trotzdem. Wir hatten gestern auch im Fernsehen, im Berliner Fernsehen, ihr müsst uns besuchen kommen, wir machen da hochinteressante Fernseh. Wir hatten einen Devotee interviewt. Wie bist du dazugekommen? Er sagte, als ich zwölf Jahre alt war, ging ich zur Schule und habe dann ein Devotee plötzlich getroffen, wie aus einer anderen Welt, in ein Gewand eingekleidet, wie diesem hier. Und er gab mir ein Zettel in die Hand, wo der Hare Krishna Mantra drauf war und sagte, sing das einfach. Und ich hatte Vertrauen in den Devotee, ich war 12 Jahre alt und fing an, Hare Krishna zu singen. Er sang das, ohne davon zu wissen. Dann später traf der gleiche Devotee, war wieder auf dem Wege, diesmal zu einer politischen Veranstaltung. also ein paar Jahre später, und plötzlich schaute er sich um und sah eine eigentümliche Erscheinung. Auf einem Damenfahrrad mit wehendem Schika, das ist diese aparte Haartracht, mit wehendem Dhoti fuhr ein Devotee hin und musste irgendwie Gemüse einkaufen oder so. Und als er den sah, fing er sofort an, Hare Krishna zu singen. Und so ging es weiter. Und dann kam er bald zum Tempel, also und besuchte die Devotees und bekam die Bücher und fing an, sich mehr und jetzt bewusst damit auseinanderzusetzen. Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes sind Agyata Sukriti. Sie sind nicht abhängig von deinem Wissen und deinem Verstehen. Sie haben in sich bereits eine spirituelle Energie und helfen der spirituellen Seele aufzuwachen und frei zu werden von dem Einfluss der niederen Erscheinungsweisen, der Gier, der Lust, der Eitelkeit, des Neides und so weiter und so fort. Und man geht, wenn man mit diesen Agyata Sukriti-Tätigkeiten Kontakt gehabt hat, mit großer Entschlossenheit plötzlich den spirituellen Pfad entlang und kann sich's nicht erklären. Da gibt es keine weltliche Erklärung für. Ein anderer Punkt ist, ist, dass wir Hilfe annehmen können, um die niederen Erscheinungsweisen zu überwinden. Es heißt in den Schriften Folgendes: Man kann befreit werden vom bedingten Leben des materiellen Daseins durch den hingebungsvollen Dienst zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Es wird hier darauf hingewiesen, dass man zu der Ebene der Erscheinungsweise der Tugend aufsteigen muss, so dass man in der Lage ist, hingebungsvollen Dienst für den Herrn auszuführen. Doch wenn es Hindernisse auf dem Pfad gibt, kann jeder selbst von der Ebene der Unwissenheit allmählich aufsteigen zur Ebene der Tugend durch die erfahrene Führung des spirituellen Meisters. Es heißt, dass der spirituelle Meister den Zustand seines Schülers weiß, dass er von Krishna die Inspiration kriegt, den Schüler seinem Zustand des Mayas-Daseins, des Zustands der Unwissenheit, direkt zu führen. Es macht für manche Menschen sehr schwierig sein, ihre Freiheit einzusetzen, um eben den Einfluss, den sie unterlegen, zu überwinden. Das mag sogar unmöglich sein. Krishna erklärt das in der Bhagavad Gita. Er sagt, fragt Arjuna, durch was wird man denn eigentlich gezwungen, manchmal wider Willen sinnvoll zu handeln? Das gibt es im Leben eines Menschen. Wider Willen tut er die sinnvollen Tätigkeiten. Wider den eigenen Willen bricht er die vier regulierenden Prinzipien. Wider Willen, also entgegen seines eigentlichen Vorhabens, raucht er noch immer. Kennt ihr das? Wisst ihr, wovon ihr sprecht? Entgegen seines Willens schläft er morgens bis in die Puppen, wie man so schön sagt. Was, wieso kam das wieder? Wider seines Willens sieht er Fernsehen. So, Krishna beschäftigt sich mit dieser Frage. Durch was wird man gezwungen, entgegen seines Willens zu handeln? Und die Antwort ist ganz einfach. Man ist in den Händen der Lust. Und Krishna sagt, man kann diese, also Lust heißt dieses kurze, dieses unglückliche Konzept, dass ich durch eine schnelle Zufriedenheit, eine schnelle Befriedigung eine langanhaltende Zufriedenheit erlangt. Das ist das Konzept, das die Lust hat. Ja, ich tue das jetzt. Ich tue das jetzt einfach, mir ist doch alles so egal. Glaubt man da, und dann geht's mir gut. Dann bin ich irgendwie klappt es. Das ist so eines der Mythen des Materialismus. Irgendwie klappt es, wenn ich das jetzt mache. Nicht wie die Leute in Ostdeutschland, ich möchte also nicht, die jetzt so enttäuscht sind. Viele Stimmen waren da, die sagten, mach das bloß nicht, das ist ein Trick des Kapitalismus, dass die Grenzen jetzt gebrochen werden, die überschwemmen uns und nehmen uns völlig ein. Es waren viele, die es gesagt haben. Aber als dann Helmut Kohl mit der Mark gewählt hat, 1:1, oder wie hieß das, da sind diese Stimmen untergegangen in dem Tanz in die Mark hinein. Da waren Plakate, Tanz in die Mark, ich war zu der Zeit Augenzeuge, ich musste das alles sehen. Tanz in die Mark hinein, nicht? Irgendwie klappt es denn. Es klappt schon irgendwie. So, das ist Lust alleine, der alles verschlingende Feind dieser Welt, der auch in unserem Leben eintritt. So, Krishna sagt, durch allmähliche Praxis kann man sie überwinden und durch Loslösung. Und diese Praxis muss manchmal unter der Obhut eines erfahrenen spirituellen Meisters stattfinden. Wenn wir nicht die eigene, wenn wir noch nicht stark genug sind, den niederen Erscheinungsweisen zu entgehen von uns selber, müssen wir uns anvertrauen einer höheren Führung und müssen diesen Anordnungen dann folgen, auch wenn unsere Intelligenz sie noch nicht verstanden hat. Es heißt, die falsche Natur, die wir angenommen haben, dieses Gewand aus Vergessen, was wir in der materiellen Welt tragen, was wir angenommen haben in der Gemeinschaft mit den drei Erscheinungsweisen der Natur, kann geändert werden, wenn man mit einem echten spirituellen Meister Gemeinschaft hat und sich nach den Regeln und Regulierungen der Schriften verhält. Allmählich kann man so seine Position verändern, sodass man von der Erscheinungsweise der Unwissenheit zu Tugend aufsteigt oder von Leidenschaft zu Tugend. Diese Dinge sollte man sehr sorgsam mit seiner Intelligenz hin und her bewegen in der Gemeinschaft mit einem echten spirituellen Meister. So kann man denn seine Position verändern. Und jetzt komme ich zu einem Geheimnis, was sonst sehr sehr intensiven spirituellen Punkt, der nicht oft erwähnt wird. Woran liegt das? Dass man einfach, indem man einen spirituellen Meister annimmt und ihn dient, seine Natur verändern kann. Wie gehen diese beiden Konzepte zusammen? Es geschieht Folgendes. Ein spiritueller Meister sollte in einer Guru Parampara sein, das heißt in einer Nachfolge von spirituellen Meistern, die bis hin zu Krishna geht. Der spirituelle Meister von sich selber aus hat nichts zu bieten, also anzubieten. Er hat nicht selber etwas kreiert und so weiter. Er reicht einfach nur die Kraft, die Kripa Shakti, die in dieser Guru Parampara, dieser Nachfolge drin ist, weiter. Um ein gutes Beispiel zu geben, das wir in der Kindheit immer gehabt haben, wenn man eine Kette bildet, und einer davon fängt fast an einem Kuhdraht, dann läuft die Energie durch alle hindurch. Und wenn man denn einem freundlich die Hand schüttelt, man muss erstmal, tut es ein bisschen weh, aber dann hängt man dran, dann ist alles okay. Und wenn man denn einem die Hand schüttelt, dann sagt er, huch, und kriegt auch einen gewitscht. So, dieser Strom ist nicht, hat er nicht selber geschaffen. Er macht nicht plötzlich und so weiter. Er leitet nur etwas weiter. Das ist vielleicht ein etwas humorvolles Beispiel, aber ich glaube, es gibt den Punkt weiter. So ist auch der spirituelle Meister durch seine Verbindung in der Lage, uns mit dieser spirituellen Energie zu verbinden, wenn wir wollen. Wir müssen es wollen. Wir müssen unsere Freiheit einsetzen und den Wunsch entwickeln. Ein anderer Punkt ist, dass wir werden anfangen, unter der Führung des spirituellen Meisters Dienst auszuführen, und diesen Dienst benutzt er, um Krishna zu dienen. Wir zum Beispiel, wir verteilen Literatur. Richtig? Oder wir machen den Tempel sauber oder opfern etwas zu Krishna. Das tun wir unter der Anordnung unseres spirituellen Meisters Srila Prabhupada und seinen Nachfolgern. Und Prabhupada, also ich spreche jetzt mal als Schüler von Prabhupada, ich will euch das mal so machen, wie das funktioniert. Ich mache unvollkommen sein als ein Individuum, aber Prabhupada benutzt diesen Dienst in den Dienst, den er selber zu Krishna gibt. Und dadurch wird sozusagen meine eigene Unreinheit von Prabhupada rausgefiltert, wenn man so will. Und Prabhupada ist Schüler Prabhupada gibt denn das, was rein ist, da zu Krishna, das gelangt zu Krishna. Versteht ihr diesen Punkt? Wir mögen unrein sein, wir mögen, sagen wir mal, nicht in der Lage sein, mit Krishna direkt Kontakt zu haben, weil wir noch nicht unseren spirituellen Körper erlangt haben, sondern völlig in Unwissenheit sind. Aber dadurch, dass wir verbunden sind mit einer reinen Seele in dieser Welt, und die uns beschäftigt in ihrem Dienst, deswegen sagen wir zum Spiritual Meister, bitte beschäftige mich in deinem Dienst zu Krishna. Dadurch wird die Unreinheit aus unserem, in unserem Dienst nicht beachtet, denn der Spiritual Meister nimmt ja die Essenz, das, was er gebrauchen kann von uns, und gibt es zu Krishna. Das ist also die Erklärung dafür. So, wenn ich jetzt jetzt habe ich über den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes gesprochen, das wird im morgigen Seminar ausgeführt werden. Ich möchte jetzt die Frage stellen, ist jetzt alles, was ich über die Erscheinungsweisen gesprochen habe, hinfällig damit? Müssen wir uns damit nicht mehr anstrengen, die Erscheinungsweisen der Natur zu überwinden? Weil wir ja verbunden sind mit einem transzendentalen Medium. Und weil wir hingebungsvolles Dienen ausführen. Eine heikle Frage. In unserer Bewegung wird die oft diskutiert. In unserer Bewegung wird oft gefragt, ja, Erscheinungsweise der Leidenschaft, das transzendiert man doch durch hingebungsvolles Dienen. Wir sprachen davon von Transzendenz. Prabhupada wurde diese Frage mal gestellt. Von einem jungen Mann im Jahre 1966, der hatte mit seiner Frage überhaupt nicht im Sinn, dass er die transzendieren wollte. Er fragte, Prabhupada, ist es nicht, du sagtest doch, durch den Eintritt in das Bhakti Yoga tritt man ein in einen Lift, der einen sofort auf das 100. Stockwerk des Wolkenkratzers bringt. Man braucht also nicht die einzelnen Treppen hochzugehen. Man braucht nicht von der Erscheinungsweise der Unwissenheit oder Leidenschaft zur Tugend zu gehen und von da den Absprung ins hingebungsvolle Dienst zu machen. Ja, sagte Prabhupada, aber im Allgemeinen handelt der Devotee wie ein vollkommener Gentleman. Und das heißt, jemand in der dieser gereinigten oder refined, feineren Erscheinungsweise. Es heißt hier, eine Person im Krishna-Bewusstsein oder in der Erscheinungsweise der Tugend hasst nichts, noch bringt er irgendjemanden in Schwierigkeiten, noch bringt er seinen Körper in Schwierigkeiten. Er verhält sich richtig und tut zur richtigen Zeit das Richtige. Und es heißt auch, dass der Krishna-bewusste Mensch eine Entschlossenheit hat, die unbrechbar ist. Diese Entschlossenheit erhält er durch Yoga und er kontrolliert seine Aktivitäten, seinen Geist, sein Leben und seine Sinne mit Entschlossenheit in der Erscheinungsweise der Tugend. Ihr werdet also immer wieder sehen, darauf kommt es mir an, das ist ein bisschen schwierig vielleicht zu verstehen, jemand, der als Devotee handelt, wird sich bemühen, den verderblichen Einfluss der Leidenschaft und Unwissenheit zu entgehen. Er wird sich zum Beispiel nicht mit jemandem streiten, weil er weiß, so kommt die Erscheinungsweise der Leidenschaft auf. Er wird rechtzeitig aufstehen, weil er weiß, wenn ich zu viel schlafe, kommt die Erscheinungsweise der Unwissenheit, die Träume verursacht. Er wird sich mit anderen Worten gütig zu allen Lebewesen verhalten, er wird wahrhaft sein, weil er nicht gestört werden möchte durch den Einfluss der niederen Erscheinungsweisen. Obwohl also hingebungsvolles Dienen transzendental ist, ist es doch gut, die Erscheinungsweise der Tugend zu kultivieren, sodass man nicht immer gestört und immer wieder zu Fall kommt. Hier heißt es im Bhagavatam, 7. Kanto, Kapitel 15, Vers 25, man muss die Erscheinungsweisen der Leidenschaft und der Unwissenheit bezwingen, indem man die Erscheinungsweise der Tugend entwickelt, und daraufhin muss man sich von der Erscheinungsweise der Tugend lösen, indem man sich auf die Ebene von Shuddha-Sattva erhebt. All dies kann automatisch erreicht werden, wenn man dem spirituellen Meister mit Vertrauen und Hingabe dient. Auf diese Weise kann man den Einfluss der Erscheinungsweisen der Natur überwinden. Also, wir müssen uns auf den richtigen Boden stellen, um von dort aus mit unserem hingebungsvollen Dienst zu beginnen. Das heißt wieder, jemand, der die Erscheinungsweise der Tugend oder dem Schutz des Herrn kultiviert, hat die größte Möglichkeit, befreit zu werden, indem er den Vaishnava-Prinzipien folgt und somit erhoben wird ins Königreich Gottes, von wo er nicht mehr in diese leidvolle materielle Natur zurückkehrt. Bevor ich jetzt also Tipps geben möchte, wie man die Erscheinungsweise der Tugend kultiviert, ist es mir sehr wichtig zu sagen, dass es wichtig ist, dass wir diese Freiheit haben, das zu tun, dass wir es tun müssen, um ungestört in unserem Leben zu sein, ohne die niederen Erscheinungsweisen der Natur zu haben, und dass wir von da losgehen können auf dem spirituellen Pfad. Ein wichtiges Merkmal von jemandem, der die Erscheinungsweise der Tugend kultiviert hat, ist, dass er Unterscheidungsvermögen besitzt. Der Mensch im materiellen Leben weiß nicht, was getan werden muss und was nicht getan werden sollte. Kennt ihr das? Manchmal ist man unsicher. Soll ich jetzt arbeiten? Soll ich diese Arbeitsstelle annehmen? Soll ich mit der Arbeit aufhören? Soll ich heiraten? Soll ich mich trennen? Soll ich Kinder kriegen? Soll ich nicht tun? Und so weiter und so fort. Soll ich Prediger werden? Oder soll ich lieber Koch werden im Tempel? Oder soll ich Brahmachari sein? Oder lieber Haushälter? Diese Unterscheidungsvermögen, was gut ist für uns und was nicht gut ist für uns, geht verloren, wenn die niederen Erscheinungsweisen einsetzen. O Sohn Pritas und O Freund Krishnas, das sind jetzt Krishnas Worte, actually, mit dem Freund Krishnas, das sind meine Worte, Entschuldigung, ich will Krishna nicht sagen. Das Verständnis, durch das man weiß, was getan werden sollte und was nicht getan werden und das, was nicht getan werden sollte, vor was man sich in Acht nehmen sollte und was nicht gefährlich ist, was verstrickend ist und was befreiend ist. Das Verständnis, durch das man all dies weiß, ist in der Erscheinungsweise der Tugend. Dieses Unterscheidungsvermögen wird für uns sehr, sehr wichtig sein, wenn wir im spirituellen Leben Fortschritt machen wollen. Denn im spirituellen Leben taucht an einer Phase etwas unglaublich Heikles ein. An einer Phase im spirituellen Leben oder mehreren Phasen werden wir geprüft werden. Das ist meistens sehr nektarhaft, wenn man Unterscheidungsvermögen hat. Ich hatte da etwas zu. Ich möchte dann mal, dass ich schon was geschrieben hat, dann liest man das am besten vor. Während der neue Gottgeweihte den heiligen Namen des Herrn chantet, um die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes zu kultivieren, kann es vorkommen, dass Unkraut entsteht und mitwächst. Im Wesentlichen gibt es die folgenden Arten von Unkraut. Also neben dem Entwickeln unseres hingebungsvollen Dienstes, neben der Entwicklung unseres Krishna-Bewusstseins, kommen auch Unkraut auf, Dinge, die nicht wünschenswert sind. Zunächst einmal mögen sich langsam einschleichen Nishidachar, das heißt Handlungen, die in den Schriften eigentlich verboten sind und die nicht ausgeführt werden sollten, wenn man spirituelles Leben praktizieren will. Zum Beispiel kommen die alten Gewohnheiten, dass man sich sehr interessiert an der Musik, die man vorher gehört hat, wieder die alten Ohrwürmer durchnimmt auf CD. Mit dem Fortschritt der Industrie ist das möglich geworden. Man hat ein Fernsehapparat, eigentlich nur für Krishna-bewusste Videos, natürlich, und spirituelle Videos, man ist ja nicht primitiv. Und dann sieht man plötzlich so einen Faustkampf, während man durch die, und das muss man sehen, also wenigstens das noch, wer jetzt gewinnt, nicht? Wer so eine richtig reinkriegt, nicht? Flatsch, und wenn die Kinnladen durch die Gegend fliegen, dann ist man froh. Und so weiter, Nishida-chan, nicht, dass ich das so ganz langsam einschläge. Dann Kutinati, Diplomatie und Falschheit. Jiva Hingsana, dass man neidisch werde auf andere. Labha, dass man materiellen Gewinn haben möchte. Ja, also wenn ich das mache, krieg ich das. Puja, das Streben nach Popularität und Bewunderung. Dass man so richtig bewundert werden möchte. Mensch, du hast Ekadasi gefastet? Wirklich? Pratishta Adi, der Wunsch in materieller Hinsicht ein bedeutender Mensch zu werden, sowie andere materiellen Wünsche. So, manchmal praktizieren so Devotees oder Freunde Krishnas, ja, ich bin ein Devotee. Und dann tun sie so die ganzen äußeren Merkmale anbringen, nicht? Kette und Zopf und sagen Haribol, wenn man sich fragt, wie es geht. Und so weiter und so fort. Oh, sag mal, was machst du denn da? Ja, was ganz Interessantes. Nicht? Das kann, sieht man manchmal. In London, in New York gibt es eine Punkband, die heißen Cro-Mags. Die Cro-Magnaten, also Homo, wie heißt es, Homus, was? Der Cro-Magnus-Mensch, oder? Ich verstehe dich? Cro-Magnon. Das ist ja Französisch. Cro-Magnon. Also irgend so ein Homus erectus, nicht? So heißt die Gruppe und spielt auch dementsprechend wilde Musik. Und es sind aber Devotees, sind sehr nice Devotees, die intensiv chanten, nur Prasadam essen, so weiter, aber spielen halt Musik wie auf den höllischen Planeten. Also sehr intensiv. Und die haben so einen Fankreis, weil die halt so wild sind, das kann man sich kaum vorstellen, haben sie einen Fankreis, die sie bewundern deswegen, und wenn die gefragt werden, ja, wie kommt es, dass ihr so heftig drauf seid, dann sagen die, wir praktizieren spirituelles Leben. Und dann sagen die ganzen Heavy Metal Fans, die von denen, oder Hardcore, oder es gibt jetzt da so verschiedene Formulierungen, ich weiß nicht genau, was jetzt was ist, dann sagen die Fans, oh jetzt, yes, das machen wir auch, und tun denn so, sich so die, das Krishna-Gear anziehen, so sagt man in der Punk-Sprache, Gear ist die Paraphernalia, Krishna-Paraphernalia anziehen. Das ist auch sehr äußerlich zum Teil. Obwohl sicherlich da auch gute Sachen dabei sind, also die tun auch Leute ansprechen, die sehr intensiv interessiert sind. Ich möchte das also nicht verurteilen, aber ein großer Teil derjenigen beschäftigt sich halt erstmal über die Äußerlichkeit mit spirituellen Dingen und kommen dann ja so der Sache näher. Das ist auch sehr schön, weil sie Agyata Sukriti kriege. Bloß hier geht es um ein Unkraut. Pratishta Adi, ein Gottgeweihter, der Fortschritte machen will, sollte eben nicht etwas tun aus Ansehen heraus, weil er gelobt werden möchte, weil er Anerkennung haben möchte. Das ist nicht gut. Das ist Unkraut und kann die Pflanze des Hingebungsvolles dienen, bei ihm zum Ersticken bringen. So, wir müssen, um zu sehen, was ist richtig, was ist falsch, sofort das Unkraut niederschneiden und den wirklichen Pflanze des hingebungsvollen Dienstes kultivieren, sodass wir zurück nach Hause, zurück zu Gott kehren und dort die Zuflucht der Lotusfüße Krishnas ansuchen. Dieses Unterscheidungsvermögen hat man nur in dieser Erscheinungsweise der Tugend, sonst ist es nicht möglich. In der Erscheinungsweise der Leidenschaft weiß man nicht mal, was Religion ist und was Irreligion ist. Und in der Erscheinungsweise der Unwissenheit weiß man nicht, was gesund ist und was ungesund ist. Alles verkorkst und unter und drüber. Auf die wir Acht geben sollten,
an dem wir uns prüfen sollten, während wir uns in dieser Welt mit spirituellem Leben beschäftigen. Wir werden solche Eigenschaften jetzt hören, die unser spirituelles Leben fördern, die sozusagen das Feuer schüren. Ist doch gut, nicht? Lokaban, du schaust schon ganz begeistert nach links und rechts. Es kommt von hier, die Information. So. Zunächst einmal, um spirituelles Leben zu kultivieren, ist eine Bemühung nötig. Und diese Bemühung sollte voller Vertrauen ausgeführt werden. Wir sollten uns informieren über Krishna und Krishna-Bewusstsein. Unser Vertrauen wird dann wachsen und dann sollten wir mit Vertrauen uns bemühen. Wir sollten es tun, nicht für uns, sondern anfangen, es für Krishna zu tun. Lernt das, diese zweite Regel. Was ihr tut, für Krishna zu tun. So bewusst, jetzt mache ich das für Krishna. Ich esse jetzt Prasadam für Krishna. Damit ich stark bin, kräftig, enthusiastisch. Ich verteile Bücher für Krishna. Nicht um Nummer 1 zu werden auf der Liste, sondern für Krishna. Und drittens, wir sollten handeln, ohne materielle Nutzen zu erwarten. Dann gibt es eine Entsagung, oder das sind unsere Handlungen. So sollten wir handeln. Und jetzt, wie sollten wir mit unserem Körper umgehen? Wir sollten ihn sauber halten. Wir sollten ein einfaches Leben bevorzugen. Das heißt, im spirituellen Leben ist es sehr gut, nicht mehr zu besitzen, als man braucht. Und nicht mehr anzusammeln, als man braucht. Dann ist man nicht versteckt. Wir haben einen sehr nice Freund, Krishnas, der uns immer unterstützt in so vielen Dingen. Das brauche ich jetzt nicht. Das könnt ihr jetzt haben, bis ich es wieder brauche. Oder könnt ihr ganz geschenkt bekommen, so weiter. Wenn man Kleidungsstücke hat, sollte man Wohltätigkeit üben. Die Devotees brauchen immer was Schönes anzuziehen. Man wird immer irgendwie, besonders Strümpfe sind sofort nach 2 Tagen löchrig immer. Gewaltlos sollte man sein. Auch, das ist jetzt sehr wichtig, in der Formulierung. Wenn ich predige, weiß ich ja über diese Sache. Ich predige und spreche ja manchmal ziemlich stark. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass es immer zum Wohle der Zuhörerschaft ist, denn man soll nicht verletzen, auch nicht mit der Zunge, dass man böse Dinge sagt, die jemandem nicht helfen. Dann eine Entsagung des Körpers ist das Zölibat, das sehr gut ist. Dann, dass man den höchsten Herrn verehrt. Ihr wisst es nicht, was für eine Entsagung unsere Pujaris tun, die auf den Altar gehen. Man sieht manchmal, wenn wir hier im Tempelraum sind, die Pujaris, wie sie Radha und Krishna dienen. Es ist ein hartes Leben. Man steht da um 3 Uhr zu auf. Jede Minute am Tag ist vorgeplant. Denn Krishna werden vielfache Dienste dargebracht am Tag. Also unser Tribyan hat das mal gemacht, Tribanga, und hat mir dann erzählt im Vertrauen. Ein schweres Leben. Das Pujari. Sisi Radha Madan Maniki. Da kommt so ein Pujari daher geschlichen. So. Wenn man Krishna wirklich verehren will, ist das eine Entsagung. Man sollte die Brahmanas verehren, die Gottgeweihten und letztlich den spirituellen Meister. Das sind die Entsagungen des Körpers. Jetzt kommt die Entsagung der Sprache. Für unsere Freunde, die gerade reingekommen sind, also zum zweiten Teil dieses Seminars, möchte ich sagen, was ihr hört, sind Möglichkeiten, durch die man den Weg in die Welt der Todlosigkeit antreten kann. Es ist die qualifizierteste Reise für die ewige Seele, die frei werden möchte von der Reise durch die verschiedenen Lebensformen und die Körperformen in der materiellen Natur. Jetzt gehen wir zu den Worten. Man sollte Worte sprechen, die wahrhaftig sind. Das Beste ist, man spricht über die transzendentalen Botschaften Gottes, wie sie in den Heiligen Schriften drin sind. Man sollte Worte sprechen, die angenehm zu hören sind. Man sollte Worte sprechen, die segensreich sind. Man sollte Worte sprechen, die andere nicht agitieren, und man sollte regelmäßig die vedischen Schriften rezitieren. Hierzu ein Tipp. Hin und wieder ist es sehr schwierig, beim Lesen sich zu konzentrieren. Kennt ihr dieses Phänomen? Es fällt plötzlich schwierig. Was man machen kann dann, ist laut lesen. Dann hört man nämlich. Ist tatsächlich so, in der vedischen Kultur wurde Wissen nicht durch Lesen weitergegeben. Denn beim Lesen geschieht Folgendes. Die Augen sind beschäftigt und bestimmte Zentren im Brain sind beschäftigt. Wenn man dagegen hört, ist der mechanische Vorgang nicht mehr nötig. Und aus diesem Grunde ist in der vedischen Zeit alles durch Hören vermittelt worden. Es gab dort nicht mal Bücher. Das wurde einfach weitergegeben. Die hatten dann natürlich ein gutes Erinnerungsvermögen. Das muss dazu gesagt werden. Die hatten dann nicht ihr kleinen Taschencomputer, wo sie das heimlich so mitgemacht haben. Nicht? Das möchte ich auch sagen, wenn ihr Notizen nehmt. Das ist sicherlich sehr nice, aber denkt nicht, man sollte da nicht denken, und wenn ich es aufgeschrieben habe, dann weiß ich es ja. Das ist so meistens, zumindest war das bei mir, als ich Mathematikunterricht nahm. Das war mir so egal, was da war, aber um mein Gewissen zufriedenstellen, habe ich einfach alles gedankenlos mitgeschrieben. Na, steht im Buch, und wenn ich die Arbeit schreibe, dann habe ich das Buch ja in Griff, nähe. Und so weiter und so fort. Das ist nicht, muss auch dann verinnerlichen. So, jetzt kommt es zu der schwierigsten Sache, dass man den Geist, dass man Entsagung im Geist praktiziert. Zunächst einmal muss man es lernen, zufrieden zu werden. Dies ist etwas ganz Wichtiges, auch im Krishna-Bewusstsein. Ein Mensch, der nicht zufrieden ist, es kann alles getan werden bei ihm, er kann alle Tipps kriegen, aber wenn er in einer Situation ist, wo er permanent unzufrieden ist und permanent gestört ist, dann kann er nicht wirklich Fortschritte im Krishna-Bewusstsein machen. Deswegen ist es wichtig, dass wir in dieser transzendentalen Bewegung darauf achten, dass jeder zufrieden wird. Das ist zum Beispiel ist das eines der Regeln für solche Devotees, die ältere Devotees sind und andere anleiten. Das lernt man richtig, wenn man so älter wird. Dass man dafür sorgt, dass die einzelnen Devotees in einem Lebensumstand sind, in dem sie zufrieden sind, sodass sie sich dann wirklich Krishna hingeben können. Denn wenn sie immer gestört sind und das ist nicht gut, da wird immer was verkehrt sein in seinem Leben. Das ist vielleicht etwas, was ihr in diesem Zusammenhang nicht erwartet habt. Werde zufrieden. Irgendwie, bis man es hat. Wer genügsam und zufrieden ist und seine Handlung mit der höchsten Persönlichkeit Gottes verbindet, die im Herzen eines jeden weilt, genießt transzendentale Glückseligkeit, ohne sich um seinen Lebensunterhalt zu bemühen. Dann kommt die nächste, im Geist sollte man einfach werden. Der Geist spekuliert manchmal und dann dies und das und jenes liegt daran und hier und einfach. Man sollte ernst werden, man sollte Selbstkontrolle üben und man sollte das Dasein läutern. Jetzt möchte ich euch einige andere Dinge sagen, ein paar Regeln. Ja, was man essen sollte, das haben wir ja alles hier gehabt, von Padmanabha Prabhu. Steinsalz, hat er, glaube ich, gesagt. Und wie wäre schwarzer Salz, oder? Paranimat. Kalanimat. Also Meersalz war das? Steinsalz ist noch besser. So, ich will jetzt nicht, ich weiß, das würde jeder am liebsten hören, wenn wir jetzt ordentlich über das Essen erzählen würden, aber ich möchte euch da auf Patanaba verweisen, der weiß das auch besser, wie bestimmte Speisen im Körper bestimmte Zustände hervorbringen. Zwiebel und Knoblauch zum Beispiel bringt die Erscheinungsweise der Leidenschaft vor. Ich habe einmal eine Erkältung gehabt für ein halbes Jahr. Ich war so gestört dadurch, weil ich immer nur Schleim hatte im Kopf und im Gehirn. Es war fürchterlich. Also man konnte sich auf nichts konzentrieren und ich hatte pochende Schmerzen die ganze Zeit. Ich hatte alles probiert und dann ich hatte so Antibiotika geschluckt, was man also absolut nicht machen sollte. Nichts war zu machen. Dampfbäder, also alles. Und dann hatte mir einer gesagt, kau doch Knoblauch. Das nehmen die Leute im Kaukasus als das Allheilmittel. Das brennt alles raus. Und dann habe ich gesagt, also, damit ich meinen Dienst ausführen, werde ich selbst bereit sein, Heroin zu spritzen. Also, mir ist jetzt alles egal. Keine Angst, also dürfte die Freunde. Es ging darum, ich wollte gesund werden, um Krishna mit der ganzen Kraft wieder zu dienen. So nahm der Knoblauch zu mir. Weil Prabhupada einmal gesagt hat, ich hatte mich dafür gewissert, wenn es darum geht, etwas für medizinische Zwecke zu nehmen, nachdem man nicht anderes weiß, nachdem anderes nicht hilft, kann man das nehmen. So ist es zum Beispiel auch mit homöopathischer Medizin. Manche Devotis fragen das. Da ist ja Alkohol drin, das schnell in den Blutkreislauf geht. Prabhupada wurde dazu spezifisch mal gefragt und hatte das erlaubt, diese Medikamente zu nehmen. Eben mit dem Verständnis, dass man Krishna will, so nach dem zweiten Tag roch ich, keiner kam mir nahe. Nach dem dritten Tag dachte ich nur noch an Sexualität. Nach dem vierten Tag dachte ich, also beim fünften Tag gebe ich meinen Körper auf, freiwillig, ich halte es nicht mehr aus. Beim fünften Tag war es immer noch nicht besser, da habe ich gesagt, jetzt reicht's, jetzt stoppe ich diese Roskur. Ich habe eine Dusche genommen und erstmal gefastet für 1,5 Tage, bis das raus, in der Hoffnung, dass es raus, dauerte erstmal eine Woche, bis es aus dem Schweiß raus war. Und ich weiß einfach, diese Knoblauch und diese anderen, das bringt die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Ich war immer so, also wirklich in Rage, in physischer Rage. Der Geist hat einfach die ganze Zeit zu Krishna weiter gebetet, aber der Körper war sehr... Das ist, da muss man sehr Acht geben. Das ist nicht förderlich. So, es gibt dann einige andere Regeln. Ich spüre hier einfach, dass es nicht so viel helfen würde, weil eure Aufmerksamkeit ist bereits sehr vollgeladen mit diesen Dingen. Ich möchte Folgendes machen. Wer sich für diese Liste interessiert. Ich werde diese Liste übersetzen lassen. Gaurachandra Prabhu wird das machen. Also ich denke, ihr macht das jetzt großer Freude. Und dann könnt ihr die von Gaurachandra erfahren. Holen, der lichtet sie ab. Gaurachandra ist dieser Devotee, mit dem hier der Harmonium gespielt hat. Hier sind noch einige Detailanweisungen, die gut sind für diejenigen, die in der, sagen wir mal, die wichtig sind zu hören. Ich möchte jetzt zum Ende kommen. Ja, ich werde mich davon trennen, weil dies auch nur Hilfe sind. Und jetzt kommt noch ein anderer wichtiger Punkt. Man sollte nicht erwarten, dass man Krishna erfreuen kann, indem man sich nach all diesen Regeln richtet. Indem man wie ein Brahmana wird oder ein Halbgott sogar oder ein großer Heiliger, indem man Etikette lernt oder ein gewaltiges Wissen sein eigen nennt. Der Herr
ist nur dann zufrieden, wenn man eine ungetrübte Hingabe zu ihm entwickelt. Denn während wir diese Stufe der Tugend benutzen, kann diese Stufe doch uns fesseln. Die Erscheinungsweise der Tugend hat eine ganz starke Fessel, die einen festhält. Man fühlt sich nämlich wohl. Das ist etwas, was ich bei manchen Bagdas moniere. Wir haben in Berlin so zwei Nektar-Transzendentalisten, wo es nur noch eine kleine Frage der Zeit ist, bis sie den Schritt aus dem Sumpf gemacht haben. Die fühlen sich so wohl. Man kann da sagen, was man will. Die fühlen sich einfach wohl. Das ist, wenn man auf der Sonnenseite des Lebens geboren ist und in der Erscheinungsweise der Tugend ein bisschen, in der Erscheinungsweise der Tugend, gemischt natürlich von viel Unwissenheit, das muss dazu gesagt werden, ist, dann wird man gebunden durch dieses Glücksgefühl. Man wird stolz. Ich weiß etwas, wie die Brahmanas in Indien. Ich weiß etwas und die Westler, die können ja nichts wissen, die haben ja mal Fleisch gegessen. Dass man denkt, durch seine Intelligenz und seine Übersicht, die man entwickelt, könnte man andere kontrollieren. Dass man selbstzufrieden wird, sich für einen großen Intellektuellen hält, besser als andere. Das ist, was geschieht, wenn man in der Erscheinungsweise der Tugend ist. Und das ist die größte Fessel, das ist die Fessel, die mit der Erscheinungsweise der Tugend zusammenkommt. Mit der Erscheinungsweise der Unwissenheit und mit der Erscheinungsweise der Leidenschaft kommen Fesseln, die im 14. Kapitel erläutert werden. Ich möchte euch das kurz nochmal vorlesen. Und auch mit der Erscheinungsweise der Tugend kommen Fesseln. In der Erscheinungsweise der Unwissenheit wird man gebunden durch Verrücktheit, Trägheit und Schlaf. Man kriegt nichts mehr, wie sagt man, getan. In der Erscheinungsweise der Leidenschaft wird man gebunden durch unbegrenzte Wünsche und Verlangen. Und in der Erscheinungsweise der Tugend wird man begrenzt und bedingt durch das Gefühl, ich bin so glücklich und ich habe Wissen. Man kann nur seine ursprüngliche Beziehung zu Krishna wiedererlangen, indem man eine transzendentale, liebevolle Haltung der höchsten Persönlichkeit Gottes entwickelt. Und das muss man schon in dieser materiellen Welt tun. Denken, das sollte man verstehen. Hier in dieser materiellen Welt sollte man im vollen Krishna-Bewusstsein sein, sodass man aufgrund Bhutam Mat Bhavam frei von Anhaftung, Angst und Ärger, wurden in der Vergangenheit viele große Seelen durch Wissen über mich gereinigt. Also da seht ihr die Erscheinungsweise der Tugend. Die wurden frei von Angst, was Unwissenheit ist, frei von Zorn und Anhaftung, was Leidenschaft ist, und erlangten Wissen, diese Erscheinungsweise der Tugend. Und dann geht es von da weiter. Beim Marv darf man nicht stehen bleiben. Da wurden sie dann durch Liebe zu, erlangten sie Liebe zu mir, diese großen Seelen. Und dann gingen sie zurück zu Krishna. Unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist bestimmt für auch für Atheisten noch sehr interessant, bis zu dem Punkt, wo es der Erscheinungsweise der Tugend, wo man Wissen erlangt, erleuchtet, zufrieden ist, nicht mehr gestört, ein gesundes Individuum mit natürlichen und klar definierten Gefühlen und so weiter, authentisch im Hier und Jetzt. Aber das ist nicht uns die Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Von hier geht es weiter zu der Persönlichkeit Gottes, die wir erlangen können. So, Hare Krishna, hier bin ich zum Ende gekommen. Ich hoffe, dass es interessant war. Es war bestimmt neu für einige von euch, das in dieser Weise gehört zu haben. Bitte denkt darüber nach. Mir ist klar, dass es über solche Konzepte, da muss man ein bisschen sich Gedanken machen und sie in der Tiefe verstehen. Morgen möchte ich den Vorrang des hingebungsvollen Dienstes erläutern und euch dann ganz genau die Stufen schildern, durch die man hindurchgeht. Ihr werdet diese Stufen dann sehen vor euch. Ihr werdet erkennen, wo ihr seid. Ihr werdet sehen, was für Schwächen auf diesen Stufen sich einstellen, was für Stärken auf diesen Stufen da sind, was und wie man die Schwächen überwinden kann, indem man die Stärken, die man hat, vergrößert, um so vollends Krishna bewusst zu werden und reine Liebe zu Krishna zu erlangen. Das wird morgen diskutiert werden. Ich sehe uns deshalb bis bereit. Ich möchte jetzt kurz fragen, ob hier an dieser Stelle Fragen sind. Gut, ich sehe, da sind Fragen. Könnte vielleicht jemand mit dem technischen Know-how, während die Fragen besprochen werden, die Leinwand aufstellen? Da müsste ich wohl ein Farmdevot die Fragen. Die Mutter, du hast immer so Wissen um die verschiedenen Dinge. Die Mutter ist unser Lehrer, unser Guruku-Lehrer. Auch den Dia-Projektor, Ron, hast du den ist Ron hier? Hast du den gebracht? Steht auch da. Das wird es also aufbauen. So, wo sind jetzt die Fragen? Loka Bandhu.
Ja,
wirklich?
Das war die erste Frage, die letzte Frage, die Erscheinungsweise von Franz und Dia. Was ist alles, was du erklärt hast, in Beziehung zu dem Rasen Mohammed? Was ist das?
Der Hare Krishna Maha Mantra gibt dir die nötige Kraft, um auf diesem Weg durch die niederen Erscheinungsweisen aufzusteigen. Du hast vielleicht schon mal gemerkt beim Chanten des Hare Krishna Maha Mantras, wenn du dich hingesetzt hast morgens und gechantet hast, warst du unruhig und es hat vielleicht ein paar Probleme hattest du, du wusstest nicht, wie du dies oder dieses löst. Beim Chanten kriegt man die spirituelle Kraft, um die Kraft zu haben, diesen Weg zu merken. Also Nein zu sagen zu Leidenschaft und Unwissenheit, wenn sie auftreten. Und man kommt eigentlich auf die spirituelle Ebene. Man hinterlässt sogar die Erscheinungsweise der Tugend in einer bestimmten Phase. Im Padyavali von Rupa Goswami wird das Chanten verglichen, wird gesagt, es ist der Proviant, der uns auf der Reise stärkt. Deswegen chanten wir immer wieder aufs Neue den Hare Krishna Maha Mantra, genauso wie wir immer wieder aufs Neue Prasadam essen, um gestärkt in den Tag zu gehen. Während wir also, und das ist sehr wichtig, während wir also durch diese Erscheinungsweisen der materiellen Natur betrachten und uns mit ihnen beschäftigen, sind wir nicht allein auf uns gestellt, sondern wir kriegen die spirituelle Kraft aus unserem hingebungsvollen Dienst. Aber wenn wir beim hingebungsvollen Dienst nicht vorsichtig sind und darauf achten, diese Erscheinungsweisen auch tatsächlich hinter uns zu lassen, werden wir immer wieder zu Fall kommen. Zum Beispiel der Devotee, der denkt, na, ich chante, ich lüge einfach den ganzen Tag, ich bin transzendental dazu, oder ich stehle im Aldi was, oder ich bin unsauber und schmutzig. Er wird zu Fall kommen. Und dann nicht mehr sozusagen die Kraft des Heiligen Namens haben. Ich habe hier noch ein anderes Zitat, was ich euch sehr gerne vorlesen möchte. Es ist im zweiten Kapitel des ersten Kantos, Text 19. Ihr werdet dort sobald der unwiderrufliche, liebevolle Dienst im Herzen erwacht ist, weichen die Auswirkungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit wie Lust, materielle Wünsche und Verlangen aus dem Herzen. Dann ist der Gottgeweihte in Tugend verankert und wird glücklich. Versteht ihr? Wenn man anfängt, auf dieser transzendentalen Ebene zu handeln, des hingebungsvollen Dienstes, dann gehen diese Erscheinungsweisen weg. Wenn du Hare Krishna chantest, richtig, werden diese Erscheinungsweisen weggehen. Aber das Problem ist, dass wir nicht immer die Kraft haben, richtig Hare Krishna zu chanten. Und deswegen merkst du manchmal noch die Erscheinungsweisen in deinem Herzen. Und so musst du von beiden Seiten anfangen. Von den Erscheinungsweisen her Acht geben und vom transzendentalen, hingebungsvollen Dienst Acht geben. Wenn wir manchmal sagten, die Devotees, oh, es ist so einfach, ein Vaishnava zu sein, man dient nur Krishna, fertig. Aber Prabhupada sagt, es ist nicht einfach, ein Vaishnava zu sein, denn warum sonst kommt die zu Fall? Es kommt, weil man nicht darauf achtet, auf diese Dinge. Und sehr, ihr werdet mit diesem, das ist ein Vortrag, der, ihr werdet sehen, das wird euch viel noch oft im Leben begleiten. Das sind sehr fundamentale Dinge. Mir ist schon klar, dass wenn man das so das hört, manches das zu verstehen, und das, manches erscheint so abstrakt und so weit weg. Deswegen habe ich immer versucht, so Beispiele aus dem Leben zu geben und zu zeigen, wie das in unserem Leben drin ist. Aber was wird da, wenn wir das verstehen, werden wir sehr leicht Fortschritte machen. Gut. Die zweite Frage. Ich werde jetzt aber ein bisschen knapper beantworten. Ja, bitte. Ja. 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 Das ist Entschlossenheit in der Erscheinungsweise der Tugenden. Yes. Wenn du einfach dich bemühst, im hingebungsvollen Dienst tätig zu sein und dabei nicht zu Fall kommst, dich auch da bemühst, dann brauchst du dir keine Gedanken zu machen um die Erscheinungsweisen der Natur. Das heißt, dieser Strudel dieser niederen Erscheinungsweisen, ich will sie nochmal vorlesen, große Anhaftung, intensive Bemühung, unkontrollierbare Wünsche, Sehnsüchte, Sucht nach Position, Gier, Wünsche nach Ehre oder auch Ziellosigkeit, Inaktivität, Verrücktheit, Dummheit, Faulheit. All das, dieser Strudel, in dem man manchmal reingerät. Vielleicht kennst du das im Maternleben, war das vielleicht manchmal da, wo man wie so ein Maikäfer plötzlich in so einem Waschbecken, das ist, wo der Korken rausgezogen ist, so runter sich dreht, nicht? Dieser Strudel wird in Einklang gebracht durch das hingebungsvolle Dienen. Das ist das Wunder der Bewegung von Krishna-Bewusstsein. Das können die Brahmanas in Indien halt schwer verstehen, wie diese Devotis das machen. Dass die einfach, zum Beispiel unsere Sankirtan-Leute, Hare Krishna, die gehen mitten ins Herz der Großstadt, die treffen diese leidenschaftlichen Leute, die sehen die ganzen Kinoreklame. Man stirbt nur einmal. Und solche Triller, nicht? So weiter und so fort. Die kriegen Einladung von lustvollen Frauen. Komm mit mir in mein Apartment, für alles ist gesorgt. Und so weiter. Und so weiter und so fort. Wie machen die das, dass die nicht in den Erscheinungen, nicht in diesen Strudel reinkommen und einfach sich über Wasser halten? Durch das hingebungsvolle Dienen. Wenn wir aber beim hingebungsvollen Dienst aufgrund unserer früheren Angewohnheiten plötzlich nachlässig werden, kommt Maya rein und dann kommen wir zu Fall. Das ist wie, es gab einmal einen Beduin in der Wüste von Alabama, also das ist in Amerika, in der Sahara. Der hatte ein Kamel, es war Winter wie draußen hier. Und der Beduine hat in seinem Zelt ein bisschen warm gemacht und das Kamel kam so vorsichtig rein mit der Schnauze und sagte, ich friere so wahnsinnig. Ah, sagte der, bleib bloß draußen, du riechst so strenge. Nein, sagte der Kamel, ich will auch gar nicht rein, ich will nur gerade meine Nase reinstecken. Weißt du, wenn die Nase warm ist, dann bin ich schon zufrieden. Okay, sagte der Beduine, ich bin kein Tierquäler, du kannst deine Nase reinstecken. In einer gewissen Zeit sagte das Kamel, du übrigens, folgendes, wenn ich doch bloß noch meinen Kopf bis zu den Ohren reinstecken könnte, ich werde auch nicht durch den Mund atmen, es wird also nicht riechen. Ich atme durch die Nase. Ja, also, gut, sagte der Beduine. Da kam das, mein Hals ist so wahnsinnig kalt. Ich parke meinen Hals einfach in dem Zeltgiebel,
das wird, dieser Platz ist für dich völlig uninteressant. Du kannst da nichts machen. Auf diese Weise wirst du nicht gestört werden. Und ich habe keinen Halsweh. Kann morgen ordentlich Service machen. Okay, sagte der Beduine. Es ist nach einer gewissen Zeit, sagte das Kabinett, es ist eine medizinisch erwiesene Tatsache. Wenn die Füße warm sind, ist der Rest des Körpers warm. Wegen den Reflexzonen. Ich tue es nur dort, wo du auch deine Schuhe abgestellt hast. Da im Vorbereich bin ich drin. Der Körper ist draußen. Ihr könnt euch vorstellen, wie das Ganze endete. Das Kamel war mit seinem dicken, stinkenden Hinterteil nachher drin. Und der Beduine lag da auf dem Rücken, nicht, mit dem Kamelleib auf sich drauf, nicht, und bestöhnte sein schlechtes Schicksal. Das ist etwas, was passiert, wenn man eben Maya reinlässt. Und Maya bedeutet die materielle Natur, das bedeutet die drei Erscheinungsweisen der Natur. Der Wunsch nach Ehre zum Beispiel, was ja Leidenschaft ist, sehr schwierig. Es bringt so viel Leid damit sich.
Das heißt, wenn man praktisch die anderen Experten
macht,
genau befolgt,
dann ist die ganze Kraft und dann bist du sicher. Aber du bist jetzt noch jung. Schaffst du das übrigens immer? Die Anweisung genau zu befolgen? Das ist manchmal schwierig. Die Anweisung ist, werd ein reiner Devotee. Nicht so einfach. Deswegen musst du auch auf dieser anderen Seite dir darüber bewusst werden. Ich weiß, wir wollen das nicht hören. Was ihr hier hört, Freunde Krishnas, ist die lange Auseinandersetzung, die in unserer Bewegung stattfindet. Die Devotis wollen am liebsten das alles so einfach haben. Einfach dadurch, dass sich hingebungsvolles Dienen ausführt. Stimmt auch. Aber was übersehen wird, ist, Mangchayo Vyabhichare, wer hingebungsvolles Dienen ausführt und dabei nicht zu Fall kommt. Also das Kamel darf nicht reinkommen. Nicht? Und damit das nicht passiert, müssen wir auch diese andere Schiene beachten. Warum sonst? Jetzt will ich, sagt Pop, sind da diese zahlreichen Zitate. Man muss, jemand, der die Erscheinungsweise der Tugend unter dem Schutz des Herrn entwickelt, hat die größte Chance, befreit zu werden, indem er den Vaishnava-Prinzipien folgt und somit erhoben wird zum Königreich Gottes, um nicht mehr in die materielle Welt zurückzugehen. Nicht? Ich habe da nur jetzt ein Zitat, da waren so ungefähr, ich könnte 5 Zitate von diesen aus Prabhupadas Büchern sagen, wo Prabhupada sagt, man muss. Darüber musst du nachdenken. Gérard. Gut. Hat noch jemand eine Frage? Christine? Kirstin, ach so, Entschuldigung. Solange man in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist, wird man immer unzufrieden sein, ganz gleich, welche Position man erlangt. Ich suche hier gerade etwas. Das heißt, die körperlichen Verlangen und Bedürfnisse eines Menschen, der von Hunger und Durst geplagt wird, werden zweifellos befriedigt, wenn man isst. Nicht? Wenn du unzufrieden bist, dann kann nichts dich zufriedenstellen. Hier. Die spirituelle Kraft, die Bildung, die Enthaltsamkeit und das Ansehen eines Gottgeweihten, der nicht in sich selbst zufrieden ist, schwinden dahin und sein Wissen schrumpft allmählich immer mehr zusammen. Es geht alles weg, wenn man unzufrieden ist. Nochmal. Oh, hier ist sogar etwas. Das war jetzt bestätigt worden durch das Lärmen. Lord Singerdev hat hier noch einen Akzent gesetzt. aufgrund von Gier nach der Zufriedenstellung der Sinne geht die spirituelle Kraft, die Bildung, die Enthaltsamkeit und das Ansehen eines Gottgeweihten oder Brahmana, der nicht in sich selbst zufrieden ist, dahin und sein Wissen schrumpft allmählich immer mehr zusammen. Das heißt auch, die starken körperlichen Verlangen und Bedürfnisse eines Menschen, der von Hunger und Durst geplagt wird, werden zweifellos befriedigt. Doch ein Mensch, der unzufrieden ist, kann nicht einmal dann zufrieden sein, wenn er alle Himmelsrichtungen erobert oder alles genossen hat, was es auf der Welt gibt. Es ist tatsächlich eine Krankheit. Die Unzufriedenheit kann nicht zufriedengestellt werden. Deswegen muss man, manchmal sagt man, ich bin unzufrieden, weil ich nicht genug zu essen habe. Oder ich bin unzufrieden. Man versucht so die Gründe zu finden und arbeitet dann an diesen Dingen. Ich bin unzufrieden, weil ich nicht den passenden Sari anhabe. Ich weiß, das ist ganz Dummes. Ne? Es gibt da alles Mögliche in diesem Bereich. Ich bin unzufrieden, weil ich immer auf der Farm bin und niemals in Mallorca. Nicht? Wenn man die Unzufriedenheit, die kann man nicht erlangen, indem man versucht, sie zufriedenzustellen. Für gewisse Zeit macht sie aufhören, indem man das kriegt, was man sich gewünscht hat. Aber dann wird's wieder, kommt sie wieder da, das ist wieder das. Eine Herzkrankheit, wie du richtig sagst. Die damit zu tun hat, dass man in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist. Ja? Krishna bewusst werden. Es klingt jetzt ein bisschen einfältig, aber dadurch, dass man Zuflucht finden kann bei Krishna, im Chanten seiner heiligen Namen, in der Ausführung des hingebungsvollen Dienstes, wird diese Leidenschaft einfach aufhören. Das kann man wirklich erfahren, wenn man sich zum Beispiel hinsetzt und richtig schön gechantet hat. Auf einmal sieht man das Leben mit anderen Augen. Es wird sich noch einstellen, du bist, aber vielleicht hast du auch schon mal sowas erfahren. Man sieht es plötzlich ganz anders. Chanten. Chanten, chanten, chanten. Zuflucht suchen bei den Devotees, Prasadam essen, sein Leben verändern, morgens früh aufstehen, den Sadhana, die Regeln und Regulierungen des hingebungsvollen Dienstes ausführen, mehr hören über Krishna, denken über Krishna, aufpassen, dass man nicht Speise ist, die leidenschaftlich ist, aufpassen, dass der Geist nicht agitiert wird durch unnötige Dinge. All diese Dinge, da haben wir drüber gesprochen. Das ist jetzt, du musst dir dies nochmal vergegenwärtigen. Einfach die Erscheinungsweise der Leidenschaft töten, indem du diese Dinge tust, die wir erwähnt haben, in Beziehung zu Krishna. Sieh mal, nur allein die Erscheinungsweise der Tugend zu kultivieren, das wird nichts nützen. Aber wenn du in der, wie Lokamangala uns das gesagt hat, Lokabandhu, auch gut, wie Lokabandhu Prabhu uns das gesagt hat, man muss es in Verbindung mit Krishna machen, mit dem hingebungsvollen Dienst. Wie er sagte, wenn man Service macht, ist man ganz von alleine, dann schläft man nicht so viel und isst nicht so viel. Das sagt er mit dem Brihadbhanu lächeln. Nicht? Lokabandhu ist von Brihadbhanu geprägt. Das merkt man, hat ich sehr gemerkt, als du diesen Punkt gesagt hast, hast du genauso gelacht, wie Brihadbhanu lachen würde. Sehr nice, dieses Lachen. So. In Beziehung zu Krishna. Wird hundertprozentig klappen. Indem wir aufrichtig hingebungsvolles Dienen kultivieren und vermeiden die Dinge mit der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit, werden wir sehr zufrieden werden. So zufrieden, dass nicht einmal die größten materiellen Verlockungen uns etwas ausmachen können. Ein Devotee im Krishna-Bewusstsein ist Atmarama, im Selbst zufrieden und selbst die unpersönliche Befreiung, die manchmal die Menschen in der materiellen Welt anstreben, die sagen, ich möchte einfach nur aufhören zu sein, einfach zu nichts werden, das wird auch hoch uninteressant für den Devotee. dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Ich will am besten, also ich würde einfach nur einfach nur sein, da sein, wie ein Stein. Einfach aufhören zu fühlen und zu denken und zu wollen, so weiter. Der Devotee wird an Moksha, an Befreiung vom materiellen Dasein, ebenfalls ein Interesse verlieren. Diese Zufriedenheit des Devotees ist so groß, heißt es, dass selbst die größten Freuden in der materiellen Welt den Devotee nicht mehr agitieren können. Nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten gerät er ins Wanken, und er weiß, er hat das Höchste erreicht. Er sehnt sich nicht nach anderen Dingen. Das gibt es sicherlich, das kennst du vielleicht sogar selber. Das ist, wenn man in der Grauzone existiert. Man ist weder im materiellen Leben verankert, noch im spirituellen Leben. Da muss man schnellstens was verändern in seinem Leben. Gemeinschaft mit Devotees pflegen und intensiv hingebungsvolles Dienen ausführen. Wenn man neu ist im Krishna-Bewusstsein, ist wichtig, viel Service für Krishna zu tun. Dann wird Krishna sehr erfreut und gibt einem seine Barmherzigkeit. Dann soll man ein Tubat für Krishna werden. Das ist schrecklich. Ich kenne aber diesen Zustand. Man hat kein Interesse mehr am materiellen Leben. Und das spirituelle Leben so strikt, so streng. So viel ist erwartet. Ach, und in diese Vorlesung. Hingabe heißt es da immer. In Großbuchstaben. Wie soll ich nur, wie kann ich nur? Ich? Schon gar nicht. Und so weiter, so geht der Geist dann. Aber während all das vor sich geht, schreit die Seele. Und wenn man ernsthaft reinhorcht, hört man das. Ich will zurück zu Krishna. Ich will nicht mehr spekulieren. Auch in der Grauzone. Sieh mal, es gibt keinen Zustand zwischen dem spirituellen Leben und dem materiellen Leben. Wir versuchen immer noch so ein künstliches, so in so ein Weder-noch-Gebiet zu kommen, wo wir uns unseren Palast erbauen, in dem wir uns dann wohlfühlen. Nicht? Das geht nicht. Diese Grauzone, da kann man sich nicht aufhalten. Aber das ist ein Zeichen, ein gutes Zeichen, dass du in die Grauzone zum Beispiel gekommen bist. Du verlässt das materielle Leben. Das ist Fortschritt. Sei doch froh. Du hast kein Interesse mehr am materiellen Leben. Das ist doch eine Errungenschaft. Da kann man schon mal sagen, boah, es hat gewirkt. Und jetzt sollte man sagen, jetzt geht's weiter. Man kann nicht an einem Tag nach Bombay fahren. Man muss Zwischenstation erst noch in Teheran machen mit dem Auto. So, nicht? Gut. Ich möchte jetzt zur letzten Frage kommen. Ich hatte Miriam gesehen. Ist der Geist gemeint? Ja, das stimmt. Da muss der Vorlesende ein Detail versucht haben herauszuarbeiten, also muss ein Detail erklärt haben, was dir vielleicht in der, während du zu Jambavati geguckt hast und sie angelächelt hast, entgangen ist. Also aufgrund einer Ablenkung, zu Deutsch gesagt. Sache ist, das Herz ist der Sitz des Geistes. Wir sagen das manchmal auch, wenn man, also nur als einfaches Beispiel, wenn man sehr verletzt ist, dann sagt man, gerade bei Liebeskummer kommt das vor, dann greift man sich ein Herz und nicht ein Kopf. Nicht? Weil auch selbst in unserem total ungebildeten Kulturkreis, wo wir von Dingen nichts zu tun haben, wenn wir von Dingen nichts wissen, da spüren wir intuitiv, der Sitz des Geist ist es im Herzen. Nicht, das ist identisch. Es mag nun sein, dass ein Devoti ein bestimmtes philosophisches Detail herausgearbeitet hat, wo er zum Beispiel erklären wollte, dass im Traume, was heißt erklärt hat, dass der feinstoffliche Körper, also auch der Geist,